Es ist interessant, dass man im Leben immer auf Gott vertrauen muss. Gott gibt einem Gelegenheit jeden Tag, um auf ihn zu vertrauen. Wir kennen sicherlich solche Momente, wo wir uns nicht sicher sind, was passieren wird. Unsicherheit im Leben. Raluca und ich, meine Frau, wir beten jetzt und warten, was passieren wird, wenn wir zurückkommen, wo Gott uns einsetzen möchte, wohin wir gehen. Und es gibt auch ganz praktische Momente im Leben. Wie zum Beispiel, wenn man die Predigt halten möchte und für die Gemeinde eine Präsentation vorbereitet hat. Und damit man alle Bibeltexte sehen kann, damit man Bilder schauen kann. Und dann kommt plötzlich so etwas. Ja, ein blauer Bildschirm, der gerade ein Update installiert. Aber auch das ist eine Zeit, in der wir vertrauen und glauben dürfen. Und ich bin mir sicher, es wird bei Zeiten abgeschlossen sein. Das Thema der heutigen Predigt ist Gottes Nachtsichtgerät. Was ist da? Was können wir darunter verstehen? Wie ihr sicher kennt, ich persönlich, für mich ist es wichtig, noch einmal, bevor ich das Wort teile, noch einmal ein Gebet spreche. Ich möchte euch einladen, dass wir noch einmal das Vorrecht in Anspruch nehmen, vor Gott zu kommen und zu beten. Wir können unser Haupt neigen, wo wir sitzen, und noch ein Gebet sprechen. Unser lieber Vater, wir danken dir für deine Geduld. Wir danken dir für deine Liebe. Und wir danken dir noch einmal dafür, dass dir nichts unmöglich ist. Und wir bitten dich, dass wenn wir jetzt über dein Wort nachdenken, so bitten wir dich, dass du alles führst und leitest. Wir wollen dich bitten, dass du alles in deine Hand nimmst. Bitte sprich durch den Heiligen Geist zu unseren Herzen. Und schenk mir die rechten Worte. Reinige uns bitte von aller Schuld. Schenk mir ein demütiges Herz, dass wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Die Bibel sagt uns, dass Gott Liebe ist. Glauben wir das? Wer von euch glaubt das? Okay, die meisten heben die Hand. Ich hoffe, die anderen glauben das auch. Würdest du dann sagen, dass Gott dich liebt? Wer würde sagen, Gott liebt mich? Liebt er dich voll und ganz? Voll und ganz? Wie ist es mit unseren Sünden? Liebt Gott sie auch? Nein, das nicht. Gott liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Er liebt uns, weil wir seine Geschöpfe sind. Die Frage ist, liebt er auch die selbstsüchtige Seite an uns? In der Bibel steht, ich glaube, es ist der Römerbrief, Kapitel 13, wo steht, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Kennt jemand diesen Vers? Wie sollen wir das verstehen? Liebt denn nun Gott die Menschen oder nicht? Schwieriger Text, oder? Wer kann sich an die Geschichte von Jakob erinnern? Ah ja, ich sehe eine Hand da oben. Dann sind okay, einige Hände gegen hoch. Hat Jakob immer ein gutes Leben geführt? Nein, hat er nicht. Hat er aber eine Herzensveränderung erfahren? Welchen Namen hat er danach bekommen? Israel. Wie ist es mit Esau? Hat er immer ein gutes Leben geführt? Hat Esau immer ein gutes Leben geführt? Nein, er hat den Herrn, er hat dieses das Erstgeburtsrecht verachtet. Sein Bauch war ihm wichtiger als der Segen Gottes. Lesen wir irgendwo in der Bibel, dass Esau eine Bekehrung erlebt hat? Jesus sagt, wer mir nachfolgt und hasst nicht Vater, Mutter, Bruder, Schwester, der ist was? Und sein eigenes Leben, der ist meiner nicht wert. Das heißt, sollen wir nun die Menschen hassen oder lieben? Schwieriger Bibeltext, oder? Nein? Exakt. Wir sollen die Menschen lieben, aber Gott an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Wir haben es heute in der Lektion gelesen, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Warum denn all diese Dinge vergehen? Das heißt, wir sehen, dass Gott uns sagt, wir sollen Vater und Mutter ehren, wir sollen unseren Nächsten lieben, aber die Liebe zu unserem Nächsten soll im Vergleich zur Liebe zu Gott wie Tag und Nacht oder wie Hass sein. Das heißt, die erste und größte Liebe mit der größten Liebe sollen wir Gott lieben. Und können wir diesen Text auch auf Esau anwenden? Ist es möglich, dass wir diesen Text auch auf Esau anwenden? Dass Gott sagt, ich habe sowohl Jakob als auch Esau geliebt, weil sie meine Kinder sind, ich habe sie geschaffen. Und das, was Jakob getan hat, hat mir nicht gefallen. Aber weil er sich bekehrt hat, konnte ich auch das lieben, was er getan hat, nach seiner Bekehrung. Bei Esau habe ich ihn geliebt als mein Kind, aber er ist mir nicht nachgefolgt. Er hat sich für die Sünde entschieden und ich konnte das, was er tut, konnte ich nicht lieben. Sehen wir den Unterschied zwischen Liebe und Hass? Das heißt, meine Liebe zu Esau ist geringer als meine Liebe zu Jakob. Warum? Weil Esau sich für das Böse entschieden hat. Weil Gott die Taten des Menschen nicht liebt, wenn sie böse sind. Und wisst ihr, für uns Menschen ist es schwierig, einen Menschen von seinen Taten zu trennen. In der Regel fällt es uns relativ einfach, Menschen zu lieben, die freundlich zu uns sind, oder? Dann kommen in die Gemeinde, dann kommt ein Bruder und der gibt uns eine so herzliche Umarmung. Ah, das ist mein Lieblingsbruder. Das ist der Beste. Und manche sind vielleicht ein bisschen anders. Dann denkt man, ein bisschen komisch. Wir verbinden sehr leicht, was Menschen tun, mit der Person selbst. Aber die Bibel sagt uns in Jesaja, ich glaube es ist 40, wir werden den Bibeltext auch gleich sehen, so spricht aber der Hohe und Erhabene, der in der Ewigkeit wohnt. Was bedeutet das, dass Gott in der Ewigkeit wohnt? Was bedeutet das? Was umschließt die Ewigkeit? Kein Anfang und kein Ende. Das heißt, für uns aus menschlicher Sicht, wir kennen die Gegenwart, in der sind wir jetzt. Und wir kennen die Vergangenheit. Kennen wir die Zukunft? Wir wissen nicht mal, was passiert, wenn wir aus diesem Haus rausgehen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir auf dem Weg nach Hause sind. Aber Gott, der in der Ewigkeit wohnt, er sieht nicht nur, was in der Vergangenheit war, er sieht nicht nur, was jetzt passiert, sondern er sieht auch, was sein wird. Und ich denke, es ist eine wunderbare Erkenntnis. Für uns persönlich ist es schwierig, das zu sehen. Wir identifizieren in der Regel Menschen, oder wir sehen nicht, was aus einem Menschen werden wird. Wir haben vielleicht eine Hoffnung, dass wenn die Kinder erwachsen werden, dass sie dem Herrn treu nachfolgen, dass sie fleißig sind, dass sie ehrlich sind. Aber wir wissen nicht, was mit ihnen wird. Aber seht ihr, das ist der Unterschied, einer der Unterschiede zwischen uns und Gott. Dass Gott über das Jetzige hinaus sehen kann. In der Geschichte, als Jesus den Jüngern verkündigt hat, dass er sterben muss, dass er überliefert wird, den Pharisäern, sagte Simon Petrus, sagt er wehrt ihm, oh, das schone dich selbst, das geschieht dir bloß nicht. Welche Antwort hat Jesus gegeben? Welche Antwort hat er gegeben? Jesus sagte ihm, hinter mich Satan, du bist mir ein Ärgernis, du bist mir ein Hindernis. Er sagt, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das heißt, Petrus hat mit seinem fleischlichen Auge, mit seinem natürlichen Auge gesehen, was? Jesus soll sterben? Das geht doch nicht. Wie sollen wir denn dann, diese Hoffnung, die wir haben, mit ihm zusammen auf dem Thron zu regieren, wie sollen wir diese Hoffnung denn dann haben? Nein, schone dich selbst. Und Jesus sagt, diese Gedanken sind nicht von Gott. Aber das Wundervolle ist, dass Jesus zu Petrus kurze Zeit später gesagt hat, Simon Petrus, wenn du dich bekehrt hast, was sagt er dann? Stärke deine Brüder. Das heißt, Jesus sieht darüber hinaus, was passieren wird. Er gibt die Hoffnung nicht auf. Und ich denke, das sollte uns Mut machen, dass, dass obwohl wir nicht unbedingt wissen, wie unser Verlauf sein wird im Leben, oder wie auch der Verlauf im Leben eines Menschen, der uns vielleicht nahe ist, der uns wertvoll ist, dass wir vertrauen dürfen, dass Gott bereits die Zukunft des Menschen kennt und er alles daran setzt, damit dieser Mensch zum Glauben kommt, damit dieser Mensch errettet wird. Gott kennt die Zukunft und er gibt uns nicht auf. Und es ist für uns ein Privileg, einem solchen Gott zu dienen. Wir haben bereits gehört, dass wir im Bibelgespräch, dass wir Gott vertrauen sollen. Und wir können dankbar sein, dass wir einen solchen Gott haben, der ein Gott der Liebe ist und der auch für uns in allen Dingen sorgen wird. Tipp ihn mal an, versuchst du es? Genau. Wunderbar, es funktioniert, Gott sei Dank. Wir sehen in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7, der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht das Herz an. Und das ist eben unsere Sichtweise. Wir identifizieren den Menschen mit seinen Taten. Tut jemand gute Dinge? In unseren Augen, dann ist er gut. Tut jemand was, das gefällt mir nicht und ich kann es nicht verstehen, warum tut die Person das? Ha, ist die Person schlecht. Das ist so unser natürliches Denken. Aber Gott sieht das Herz an. In Römer Kapitel 5, Vers 8 steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gleichzeitig sagt uns aber auch Römer 12, Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Die Bibel sagt uns nicht, hasst den bösen Menschen, sondern das Böse. Wir haben diesen Vers, den ich aufschreiben möchte, Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt. Das heißt, Gott hat die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft im Blick. Was für uns schwierig ist nachzuvollziehen oder gar unmöglich. Aber wir dürfen froh sein, dass Gott diese Sichtweise hat. Und wir haben bereits gesehen, Lukas 14, Vers 26, so jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern und achte sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Gleichzeitig aber haben wir auch gesehen, dass in Römer Kapitel 9, Vers 13 geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Wir sehen, dass hier dass Gott jeden Menschen liebt, aber Gott liebt nicht alles, was die Menschen tun. Die Frage an uns, wenn ich mein Leben betrachte, wenn du dein Leben betrachtest, Gott liebt dich, auch wenn du an der Sünde festhältst. Aber er liebt nicht die Sünde, die du tust. Wenn du dich selber fragst, liebt mich Gott? Nicht nur, weil er mich geschaffen hat, nicht nur, weil ich sein Kind bin, sondern auch mein Verhalten. Frag mich die Mütter, wenn ein Kind manchmal Blödsinn macht, wenn ich das da sagen darf, Marmelade auf die Wand schmiert oder etwas in der Art, dann freuen sich die Eltern nicht über die Tat, oder? Denn sie müssen es wieder putzen oder dem Kind zeigen, wie man es putzt. Aber sie lieben immer noch das Kind, oder? Auf der anderen Seite freut man sich nicht, wenn das Kind fleißig ist und sich nicht versucht, die Liebe zu verdienen, aber einfach den Eltern Freude macht durch die Taten. Ich habe keine Kinder, aber so stelle ich es mir vor. Ihr Eltern, sagt mir, ob das stimmt. Freut man sich nicht, wenn das Kind auch sich vernünftig verhält? Oder? Kaum. Vielleicht ist meine Annahme falsch. Doch? Okay, es gibt Eltern, die sich darüber freuen. Wundervoll. Und seht ihr, uns als natürlicher Mensch ist es nicht möglich, einen anderen Menschen, der in unseren Augen etwas Schlechtes tut, mit den Augen Gottes zu betrachten. Weil wir eben die Tat mit dem Menschen selbst verbinden. Das kann der fleischliche Mensch nicht, weder der natürliche noch der fleischliche, sondern nur der geistliche Mensch. Und diesem geistlichen Mensch gibt Gott so etwas wie ein Nachtsichtgerät. Ein Nachtsichtgerät in der Hinsicht, dass man durch die Dunkelheit der Sünde, durch die Dunkelheit der Zukunft, man weiß ja nicht, was passieren wird, hindurchsehen kann durch den Glauben und sagen kann, lieber Vater, auch wenn ich mit diesem Menschen nicht viel anfangen kann, du kannst immer noch etwas aus ihm machen. Natürlicherweise ist uns das nicht möglich. Und schaut, in Lukas Kapitel 6, Vers 27 bis 36 sagt Jesus, euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut gut denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch nicht das Hemd. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleichweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Das heißt, Gott sagt uns, dass der natürliche Mensch einen anderen Menschen, der freundlich zu ihm ist, auch liebt. Aber es ist eben der Heilige Geist, der in uns eine Veränderung bewirken kann. Dass obwohl die Menschen nicht freundlich, nicht gut zu uns sind, wir sie trotzdem lieben können. Warum? Weil Gott uns einen Blick geschenkt hat, mit dem wir die Taten des Menschen von ihm selbst trennen können und sagen, die Tat mag ich immer noch nicht. Aber ich liebe den Menschen, weil es Gottes Geschöpf ist. Wäre das nicht ein wunderbarer Gedanke, wenn wir das in unserem Leben umsetzen könnten? Ich weiß nicht, wie ist es mit euch? Vielleicht, als ich diese Predigt ausgearbeitet habe, ich bin so dankbar, dass Gott mir diese Gedanken geschenkt hat. Ich habe in meinem Leben Menschen, mit denen es schwierig ist, umzugehen. Bin ich der Einzige? Gibt es jemanden hier, der Schwierigkeit hat, mit anderen Menschen umzugehen? Es gibt tatsächlich noch ein paar, außer mir. Das heißt, Gott will uns helfen, dass wir unseren Nächsten lieben. Und das hier ist mein menschlicher Versuch, eine Sichtweise darzulegen, wie wir das tun können. Schaut in Lukas 6, Vers 27 bis 36 lesen wir weiter, ab Vers 33. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leidet, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünde leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Jesus sagt, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Warum? Weil Gott die Tat des Undankbaren Bösen von ihm selbst trennt. Gott kann unterscheiden, diese Sünde gefällt mir nicht, aber den Sünder liebe ich trotzdem. Und wir können unseren Nächsten nur lieben, das ist meine Überzeugung, wenn wir es schaffen, die Tat von dem Sünder zu trennen. Und hier steht, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Was würdet ihr vermuten? Was seht ihr auf diesem Bild? Was macht dieser Mensch da? Ein Einbrecher. Natürlich, das ist das Erste, was uns einfällt. Ist es möglich, dass es vielleicht unser Nachbar ist, der ins Auto gegangen ist und vergessen hat, dass er den Haustürschlüssel eingesperrt hat? Und jetzt sagt er, im Auto habe ich noch eine Taschenlampe. Ich meine, welcher Einbrecher wird eine Taschenlampe gebrauchen? also so offensichtlich, klar, wenn es das Haus abgelegen ist. Aber ist es möglich, dass es unser Nachbar ist, der sagt, naja, ich habe den Ersatzschlüssel da in die Ritze gesteckt, vielleicht kann ich ihn noch irgendwie rausholen. Und ich habe noch eine Brechzange im Auto. Ist es möglich? Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist? Wer denkt, dass es überhaupt möglich wäre, dass es kein Einbrecher ist? Es besteht die Wahrscheinlichkeit. Aber schaut mal, unser natürliches Auge sagt sofort, ist ein Einbrecher. Und ich stimme dem zu, das ist, was wir sofort denken. Ist es möglich, dass wenn wir unseren Geschwistern oder den Menschen im Alltag begegnen und denken, der hat das und das gesagt, der hat das und das getan, das ist der Grund. Und die Person hat gar nicht mal daran gedacht. Kann es passieren? Seht ihr, wie unser eigenes Auge uns täuschen kann? Mir ist es immer wieder passiert, dass ich gedacht habe, warum verhält sich dieser Mensch so? Ich bin hin, habe gesprochen, merke ich, oh, ich habe die andere Seite gar nicht gekannt. Der Blick hat sich total gewandt. Möchte ich ein anderes Bild zeigen. Was seht ihr auf diesem Bild? Was könnt ihr erkennen? Nichts erkennen? Ein Fußgänger? Wie viele Fußgänger sind da? Einer, man kann einen sehen. Was könnt ihr sonst noch erkennen? Man sieht das Lenkrad des Autos ein wenig. Das Licht, man sieht ein wenig die Straße. Jetzt schaut mal. Das ist mit einem Nachtsichtgerät, was man sehen kann. Da sind zwei Menschen auf der Straße. Und die sind, glaube ich, über 20 Bäume. Und die Straße geht weit. Könnt ihr es erkennen? Der zweite ist links. Der zweite ist links. Das heißt, hier könnte der Mensch sagen, oh, da ist jemand auf der Straße. Ich fahre lieber auf die linke Straßenseite, damit ich den hier nicht treffe. Und was passiert? Er würde genau in den, der da links läuft, hineinfahren. Könnt ihr erkennen, dass sehr häufig unser natürliches Auge, wie wir natürlicherweise Dinge betrachten, uns nicht den vollen Umfang gibt, was eigentlich dahinter steckt? Könnt ihr das erkennen? Wenn es schon bei den natürlichen Dingen des Lebens so ist, wie viel mehr in unserem geistlichen Leben? Diese Dunkelheit, die man da sieht, im oberen Bild, wenn ich einmal zurückgehen kann, das ist so, wie unsere begrenzte Sichtweise ist. Wir können nur das Äußere sehen. Wir sehen nicht das Herz des Menschen. Und mir hat das sehr geholfen, zu sagen, ich möchte den Menschen nicht mehr so ansehen, was er tut. Ich möchte ihn von seiner Tat trennen und sagen, lieber Gott, schenk mir Liebe für den Menschen, weil er dein Kind ist und hilf mir, seine Taten von ihm zu trennen und nicht den Menschen zu hassen, weil er Dinge tut, die mir missfallen. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? Gott will uns diesen Blick schenken. Er will uns ein neues Herz schenken. Und daher dieses Nachtsichtgerät, das hindurchschauen kann, das Hoffnung uns geben kann, dass wenn wir vielleicht manchmal denken, ein Mensch verhält sich und ist so stur und es gibt keine Hoffnung mehr für ihn, dass wir sagen können, wir können mit der Hoffnung in die Zukunft blicken und sagen, lieber Gott, du kannst immer noch in diesem Menschen etwas tun. Und eines Tages wird er sich bekehren. Das ist meine Hoffnung, an die ich mich festhalten möchte. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Gott will uns diesen Blick schenken, den wir natürlicherweise nicht haben. Und er lädt uns ein, dass wir anfangen zu beten, dass er uns einen neuen Blick schenkt, dass er uns eine neue Wahrnehmung für die Dinge schenkt. Ich möchte dir als Rat geben, was mir geholfen hat, ist, meinen Blick von den Taten des Menschen und den Menschen selbst zu lösen. Zu sagen, das, was der Mensch tut, damit will ich den Menschen nicht identifizieren. Der Mensch ist mehr als seine Taten. Und ich kenne das Herz nicht. Ich weiß nicht, aus welchem Beweggrund er das tut. Manche sind vorgeprägt, haben vom Elternhaus oder von wo auch immer schlechte Eigenschaften bekommen. Aber wir sagen sofort, ach, der ist unfreundlich. Der ist so und so. Aber Gott arbeitet an dem Menschen, an dem Herzen dieses Menschen. Und er will uns helfen, dass wir diesen Menschen auch lieben können. Danke Gott, versuche an den Menschen etwas Positives zu finden. Jeder Mensch hat etwas Positives an sich. Versuche etwas Positives an diesem Menschen zu finden und halte dich daran fest und sag, Herr, du kannst dieses Positive noch weiterentwickeln. Und schaut, Hesekiel Kapitel 11 sagt, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Hesekiel 11, Verse 19 bis 21. Und hier heißt es weiter, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Jesus hat uns gesagt, liebt euren Nächsten wie euch selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber es ist uns unmöglich, dieses Gebot zu befolgen, wenn wir nicht ein neues Herz bekommen haben. Wir können es versuchen, so viel wie wir wollen. Es ist nur möglich, wenn uns Gott dieses neue Herz gibt. Hesekiel 11, Vers 20 steht dieses Wort, damit, ich will ein neues Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln können. Ich möchte dich gerne fragen, gibt es in deinem Leben, siehst du die Not, die Notwendigkeit für ein neues Herz? Siehst du die Notwendigkeit, dass Gott dir ein neues Herz geben möchte? Ich möchte dich fragen, was seht ihr auf diesem Bild? Könnt ihr es erkennen? Die Auflösung ist nicht sehr groß. Wer kann etwas erkennen? Ein OP-Team. Die arbeiten ganz fleißig an jemandem. Stellen wir uns vor, es ist eine Herzoperation. Wer von euch würde sich einfach nur aus reiner Neugierde eine Herzoperation unterziehen? Sag mal, schauen, wie es ist. Wer von euch würde das tun? Also ich auch nicht. Einfach nur so? Nein, 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 nicht anschauen. Selber auf dem OP-Tisch sein. Denn hinterher hat man auch eine große Narbe. Da werden die Rippen aufgesägt, die werden auseinandergedrückt. Ja, ist keine angenehme Situation. Schaut. In unserem christlichen Dasein verstehen wir, dass wir gewisse Dinge, dass wir uns anders verhalten sollten, oder? Wir wissen, ein Christ sollte freundlich sein. Jemand, der Jesus nachfolgt, sollte vielleicht nicht lügen. Ja? Auch wenn wir all diese Dinge verstehen, die Frage ist, sehen wir wirklich unser Bedürfnis nach einem neuen Herzen? Oder sagen wir, naja, gut, so schlecht bin ich ja nicht, schau mal den an. Ein Mensch, der sich eine Herzoperation unterziehen lässt, die physisch ist, ja, die auf den Körper bezogen ist, höchstwahrscheinlich wird er eine zweite Meinung sich einholen, oder? Wenn ihr zum Arzt geht und er sagt, schwerer Fall, Herzoperation muss raus, brauchst ein neues Herz. Was würdet ihr sagen? Dann gehe ich vielleicht nochmal zu einem anderen Arzt, oder? Würdet ihr euch eine zweite Meinung einholen? Absolut, vielleicht sogar noch eine dritte, um wirklich sicher zu gehen, es ist notwendig. Und die Frage ist, siehst du deine Notwendigkeit in der Veränderung, in der Operation eines geistlichen Herzens? Oder sagst du, ja, wäre vielleicht okay, aber ist auch nicht so wichtig. So schlecht ist es ja auch nicht. Siehst du deine Notwendigkeit? Liebe Freunde, Gott wird uns nur ein neues Herz geben, wenn wir ein inniges Bedürfnis danach haben. Und seht ihr, in 2. Mose Kapitel 15, Vers 26 steht, ich bin der Herr, dein Arzt. Gott gibt uns sein Herz, nicht als ein Laie, sondern er ist unser Arzt. Und das Wunderbare ist, man stellt euch vor, ihr liegt auf diesem OP-Tisch. Der Arzt kommt zu euch und man gibt euch schon die Maske zum Atmen. Dann sagt man, ach, übrigens, macht es Ihnen was aus? Wir haben einen Praktikanten hier, der würde es gerne versuchen. Er hat schon einige Bücher darüber gelesen. Ist das für Sie okay? Und ihr liegt da. Was würdet ihr sagen? Halt! Ich würde sagen, lieber nicht. Ja? Wenn, dann soll das der Oberarzt machen, oder? Das soll der Chefarzt machen, oder? Seht ihr, Gott überlässt die Herzensveränderung nicht einem Prediger, einem Engel. Er macht es selbst. Aber auch ein Arzt darf nur so lange einem Patienten helfen, solange er es ihm erlaubt. Selbst wenn der Mensch tödlich verwundet ist oder schwer verwundet ist, dass es tödlich enden kann. Wenn der Mensch sagt, halt, ich will nicht mehr, muss der Arzt sagen, okay, ich respektiere deine Entscheidung. Das neue Herz, liebe Freunde, kommt nicht, wie soll ich sagen, naja, als ein Beiwerk. Irgendwie kommt es dann schon als Christ. Das neue Herz müssen wir müssen uns danach sehnen. Aber zuallererst müssen wir erst unser Bedürfnis erkennen. Ein Mensch, der ein schwaches Herz hat, der kaum noch gehen kann, der sagt, oh, ich sehne mich so sehr danach, wieder Treppen steigen zu können. Aber mein Herz schafft es nicht. Ich kann gar nicht. Ich kann so gut wie nichts. Ich kann auf dem Bett liegen. Ich kann mich ein bisschen bewegen. Aber mein Herz schafft es einfach nicht. Ach, wie gern hätte ich ein neues Herz. Dass ich wieder laufen, dass ich dann wieder nach draußen gehen kann. Hast du die Sehnsucht in deinem Herzen, deinen Bruder, deine Schwester, deinen Arbeitskollegen, wer auch immer es ist, auch zu lieben? Hast du diese Sehnsucht? Siehst du dein Bedürfnis, dass, wenn das nicht der Fall ist in unserem Leben, wenn das nicht der Fall ist in meinem Leben, dann wird dieser bittere Geist in meinem Herzen sich auch im Himmel ausbreiten. Und Gott wird es nicht zulassen, dass die Sünde noch einmal von vorne beginnt. Deswegen ist eine Herzensveränderung notwendig. Und Gott weiß das. Die Frage ist, weißt du es und weiß ich es? Und sehne ich mich nach einer Herzensveränderung? Warum ist es für uns so wichtig? Warum soll das steinerne Herz herausgenommen werden? Jeremia 17, Vers 1 sagt, die Sünde Judas ist aufgeschrieben mit einem eisernen Griffel und eingegraben mit diamantener Spitze auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner eurer Altäre. Das heißt, Gott kann nicht sagen, naja, behalt einfach dein altes Herz, mach einfach nur so weiter, irgendwie kriegen wir das schon hin. Polieren wir ein bisschen, fallen ein bisschen hier. Nein, nein. Er sagt, es ist so eingraviert, da muss das ganze Herz raus. Damit wir nicht mehr hartherzig sind, damit wir beweglich, flexibel, nicht länger kalt sind und lieblos. Schaut, Römer Kapitel 8, die Verse 5 bis 9 steht, denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das Fleisch, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Das heißt, wenn der Heilige Geist eine Veränderung in unserem Herzen wirkt, wollen wir auch streben wir nach geistlichen Dingen. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod und die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Kannst du es dir vorstellen? Meine und deine fleischliche Gesinnung, wenn wir immer noch einen Bruder hassen, dann heißt es, dass wir in Feindschaft gegenüber Gott stehen. Das ist ein hartes Wort. Das sollte mir die Dringlichkeit zeigen, wie sehr brauche ich doch ein neues Herz. Ich will nicht ein Feind Gottes sein. Und hier steht drin, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Das heißt, der natürliche Mensch kann den anderen gar nicht lieben. Er kann Gottes Gebot nicht gehorchen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann steht weiter, denn sie kann es auch nicht. Diese Gesinnung kann es auch nicht. Natürlicherweise können wir unsere Nächsten nicht lieben. Wir brauchen eine Herzensveränderung. Die Frage ist, siehst du deine Not darin? Siehst du dein Bedürfnis darin? Einer meiner Lieblingsverse, Philipper Kapitel 2, Vers 5 steht, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es auch Christus Jesus war. Seine Gesinnung. Jesus konnte, wenn er mit Petrus Umgang hatte, konnte er schauen, ah, er wird sich eines Tages bekehren. Wäre es nicht schön, wenn wir unsere Brüder, auch diejenigen, die schwierig sind, auch so betrachten könnten, sagen, eines Tages wird Gott ein Wunder wirken. Das ist meine Hoffnung, die gebe ich nicht auf. Mit diesem Blick will ich meinen Bruder anschauen. Er ist ein Kind Gottes. Ja, er ist jetzt gefallen und er sieht es auch nicht. Er befindet sich in der Nacht der Sünde. Aber durch Gottes Nachtsichtgerät kann ich durch die Dunkelheit der Sünde sehen und sagen, Herr, du kannst aus ihm noch was machen. Da ist noch Hoffnung. Wäre das nicht wundervoll? Würde uns diese Gesinnung nicht auch in unserem Leben helfen? Ich kann euch sagen, dann fällt einem eine Last vom Herzen. Wenn man sagen kann, oh, ich muss nicht immer mich über jemand ärgern, der für sich nicht so verhält, wie ich möchte. Sondern ich kann ihn annehmen, weil Gott mir einen neuen Blick für den Menschen schenkt. Gott will uns ein neues Herz schenken. Wir haben bereits den Vers über Petrus gelesen, in Matthäus Kapitel 16 gehört, Verse 21 bis 23, als Petrus zu Jesus sagt, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber, Jesus, wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wenn ich meinen Bruder nur dann liebe, weil er nett zu mir ist, dann ist mein Denken menschlich. Und damit stehe ich, so hart es auch klingt, auf Satans Seite. Aber Jesus sagt, dass wenn wir göttliches Denken haben, einen göttlichen Blick haben, wenn wir durch die Dunkelheit der Sünde hindurchschauen können, das ist die göttliche Gesinnung. Das ist der göttliche Blick. Möchtest du diesen Blick haben? Möchtest du diese Gesinnung haben? Und schaut, wir haben diesen Vers, den habe ich auch angesprochen, Lukas Kapitel 22, die Verse 31 bis 32. Jesus spricht, der Herr aber sprach, Simon, Simon, er spricht also zu Petrus, siehe, der Satanas hat euer begehrt, dass er euch möge sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich eins bekehrst, so stärke deine Brüder. Ist nicht eine wunderbare Verheißung? So betrachtet Jesus die Menschen um ihn herum. Er hat eine Hoffnung, was aus ihnen werden wird. Es ist wundervoll. Gott will, dass sie dieselbe Gesinnung haben. Schaut, David hat dieselben Gedanken gehabt. Psalm 51, Vers 10. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen oder beständigen Geist. Er sah, dass seine Herzensveränderung gebraucht hat, obwohl er schon Gott nachgefolgt ist. Aber er sagt, ich brauche wieder eine Veränderung. Ich weiß nicht, wie lange du Gott folgst. Ich denke, die meisten hier, ihr folgt Jesus länger nach als ich. Seht ihr eure Veränderung? Seht ihr die Notwendigkeit einer Veränderung? Eine erneute Erneuerung, wenn ich das so sagen darf. In 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 16 bis 18 steht, der innerliche Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das ist der Glaube. Wir haben heute von Vertrauen gesprochen. Wir sollen auf Gott vertrauen. Kannst du das Unsichtbare in deinem Bruder sehen? Im Glauben? In der Hoffnung, dass Gott etwas Neues machen wird? Gott will uns das schenken. Zum Abschluss möchte ich euch noch an die Geschichte von David erinnern. Wir kennen sicherlich die Geschichte von Abschalom. Ich denke, die meisten ist sie bekannt. Abschalom war ein Sohn Davids. Er hat sich gegen den Vater verschworen, wollte den Thron sich aneignen gegen David und hat viele Dinge getan, die nicht schön waren. Und David Es hat David zu Tränen gerührt. Ja, wir lesen es in 2. Samuel, Kapitel 15, Vers 30. Aus Zeitgründen lesen wir nicht den ganzen Text. Auch dann weiter in 2. Samuel, Kapitel 16, die Verse 21 und 22, lesen wir, dass Abschalom auch zu den Nebenfrauen eingegangen ist. Ehebruch wird hier begangen. Verschwörung, Lüge. Aber wir stellen fest, dass nachdem Abschalom gestorben ist, dann sehen wir die Reaktion von David. Und das sind 2. Samuel, Kapitel 19, die Verse 1 bis 5. Ich lese nur diesen kurzen Abriss, wo Vers 5 lese ich nur. Und der König hatte sein Gesicht verhüllt und der König schrie mit lauter Stimme, mein Sohn Abschalom, Abschalom, mein Sohn, mein Sohn. Er sagt hier nicht, ah, du Betrüger, ah, du Lügner, ah, du Ehebrecher, ach, du undankbares Kind. Er kann die Tat Abschaloms von ihm selbst trennen und sagt, obwohl mich das zu weinen gebracht hat, was du gemacht hast. Ich habe dich trotzdem geliebt. Es tut mir so leid, dass du gestorben bist. Er hat den Menschen geliebt. Römer 13, Vers 8 sagt, seid niemand etwas schuldig, als dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Römer 13, Vers 8. Wie sieht es mit dir aus, lieber Bruder, lieber Schwester? Brauchst du ein Nachtsichtgerät? Ist deine Brille in Ordnung? Heute Morgen hat Raluca mich gefragt, ja, soll ich deine Brille putzen? Da habe ich gesagt, ja, mach. Hilft einem, man sieht klarer. Ja? Brauchst du einen neuen Blick? Siehst du alles klar? Ist bei dir alles in Ordnung? Denkst du, ah, ich weiß alles, die anderen sind falsch? Oder möchtest du dir von Gott einen neuen Blick schenken lassen? Und schaut, wer von euch würde sich über diesen Menschen ärgern? Wer von euch würde sich über diesen Menschen ärgern? Diejenigen, die es nicht sehen können, das ist ein Mann. Es wird dargestellt wie ein Blinder mit einem blinden Stock, der hier über eine Brücke geht. Würdet ihr euch ärgern über ihn und sagen, ah, du bist so blind, wie kannst du nur so sein? Was wäre eine bessere Reaktion? Er kann nichts dafür. Vielleicht Mitleid, oder? Mitgefühl, vielleicht Hilfe und sagen, kann ich dir vielleicht helfen? Pass auf, da ist ein Auto, geh nicht so weit links. Oder? Wie ist es mit den Menschen um uns herum, die blind sind von Selbstsucht? Wie ist es mit denen, die blind sind von Stolz? Wie ist es mit denen, die verblendet sind von Eigenwillen und immer ihren Willen durchsetzen müssen? Sollen wir uns über sie ärgern? Ich glaube, Gott will, dass wir durch dieses Nachtsichtgerät durchschauen. Dass wir den Menschen von der Tat trennen und sagen, auch wenn ich das mir nicht gefällt, was du tust, ich liebe dich trotzdem. Liegt es nicht nahe, dass wir eigentlich Mitgefühl haben für die Menschen, die sogar uns etwas Schlechtes tun? Für den natürlichen Menschen ist es sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Und deswegen brauchen wir eine Herzensveränderung. Ich persönlich weiß, ich brauche eine. Wie sieht es mit dir aus? Brauchst du ein neues Herz? Wollen wir den Herrn bitten, dass er uns ein neues Herz schenkt? Dass wir unsere Geschwister, die Menschen um uns herum, anders sehen können und unseren Nächsten praktisch lieben können. Nicht, was er tut, aber für das, was er ist. Ein Kind Gottes, auch wenn er verloren ist, der verlorene Sohn, war immer noch ein Sohn des Vaters. Und für das, was noch werden kann, was aus ihm noch werden kann, in der Hoffnung, dass Gott noch verändern kann. Ich möchte euch einladen, dass wir das nächste Lied betend singen. Als ein Gebet zu Gott, dass Gott uns ein neues Herz schenkt. Ich brauche ein neues Herz. Ich hoffe, du hast, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wenn es dein Wunsch ist, wenn du deine Bedürftigkeit siehst, dann sing doch das kommende Lied, das nächste Lied, 127. Dass der Herr dich ganz nimmt und dich verändert. Amen.